Hallo, mein Name ist nicht Fabian Riedner, mein Name ist Mario Thunert. Ich bin auch nicht der neue Chef von Quotenmeter und dennoch habe ich heute das Vergnügen, diese Folge unseres Medienpodcasts zu hosten. Wie es dazu gekommen ist, was es damit auf sich hat und in welchen Keller ich Fabian gesperrt habe, das verraten wir euch, aber erst nach dem Vorspann. Fadet sie aus, die Titelmelodie, und gibt mir die Möglichkeit, nun wirklich einzusteigen in die aktuelle Folge von Quotenmeter FM, welche bereits die sage und schreibe 811. ist. Mit mir bestreiten wird sie der Mann, von dem eben bereits die Rede war und den ich natürlich nicht eingesperrt habe. Kannst du das bestätigen, Fabian?
Ja, man muss wirklich sagen, dass du mich nicht eingesperrt hast, wenn das natürlich immer eine doofe Ausrede ist, zu sagen, du hast mich nicht eingesperrt. Sonst gibt es Schläge oder sowas.
Willst du damit sagen, ich habe dich doch eingesperrt, oder wie?
Ja, das kann ja immer sein. Das ist ja immer diese Ausrede, ja, du kannst immer meine Frau fragen, ob ich ihr was angetan habe. Und ja. Ja, apropos angetan, ja.
Ja, die Wahrheit ist ja, dass du einfach diese Woche ausnahmsweise mal ein paar weniger Quizfragen richtig beantwortet hast als ich, ne? Und dann hast du den Podcast verloren. Das Pech.
Ja, so funktioniert es halt bei uns. Hier wird erstmal 20 Stunden gequizt in unserer Freizeit und dann arbeiten wir erst.
So ist
vielleicht
es.
Hole ich mir den aber noch
20
zurück.
Stunden, da habe ich doch prompt die Antwort vergessen und dann, Und dann würfeln wir das aus. Aber nein, Spaß. Ich glaube, das heutige Thema gebietet ist, dass wir jetzt wirklich ernst werden, denn wir wollen sprechen über das Fazit zur Neuauflage von Promis unter Palmen. Und da bietet sich unsere Konstellation, diese umgekehrte Konstellation, die wir jetzt ausnahmsweise mal gewählt haben, tatsächlich eher an, weil ich glaube, da bist du ein bisschen mehr drin als ich und kannst mir da so ein bisschen berichten, was da dieses Jahr so abging, beziehungsweise vielleicht auch nicht abging und wie das Revival letztlich zu bewerten ist. Ja?
Wäre jetzt kacke, wenn du so viel vorbereitet hättest und ich sage, ich habe es gar nicht geguckt. Aber ich
das
geguckt.
Wäre
Hast
blöd.
Hast du reingeschaut?
Also ganz ehrlich, nein. Also ich habe bis vorgestern habe ich keine einzige Ausgabe der aktuellen Staffel gesehen. Und zur Vorbereitung auf den Podcast habe ich mir dann aber zumindest die Auftaktfolge angeguckt und tatsächlich dann auch nochmal 20 Minuten von der zweiten Folge. Aber ich kann an dieser Stelle irgendwie direkt schon mal vorausschicken, dass ich dann im Verlauf der zweiten Ausgabe schon so ein bisschen ausgefadet bin. Ja, also ich empfand das Geschehen da schon so ein bisschen sehr flach und bin dann irgendwann auch schon ausgefadet. Und ich wurde da jetzt nicht so gepackt, dass ich weiter unbedingt hätte dranbleiben wollen. Wie war das bei dir? Hat es Promi unter Palmen geschafft, dich die ganze Staffel über zum Dranbleiben zu bringen oder dich zu halten?
Nein, nicht ganz, aber diese Sendung krankt an mehreren Stellen und das wollen wir jetzt erörtern.
Genau.
Ja.
Genau, also du sprichst schon an, du spoilerst praktisch schon, dass es da wahrscheinlich dann inhaltliche Gründe für gibt, die dafür sprechen, dass es bei dir auch nicht ganz der Fall war. Ich dachte mir aber, bevor wir inhaltlich einsteigen, werfen wir mal einen Blick auf die nackten Zahlen, sprich auf die Quoten. Aber apropos nackt, ja, Cosimo, der hat sich in der ersten Ausgabe direkt mal ausgezogen, ne?
Ja, frage mich immer, warum man sowas zeigt, weil es ist irgendwie jetzt auch nicht so der Grund gewesen, warum man da jetzt wirklich noch heutzutage zugucken will, Fremdschämen etc. Das ist eine der Gründe, was ich mich da tatsächlich frage, warum man das alles so zeigt.
Ja, ich weiß ja nicht, wie Cosimo so drauf ist. Also hat er sich in anderen, also ich glaube, ich habe ihn im Dschungelcamp das erste Mal überhaupt irgendwie verfolgt. Davor ist er auch schon irgendwie durch diverse Reality-Formate getingelt und hat er so ein bisschen einen Hang zum Exhibitionismus oder glaubst du, das war so ein bisschen forciert auch von der Produktion, um zu sagen, hier sorg mal so ein bisschen für Aufsehen damit vielleicht oder sorg da mit für ein paar Lacher?
Naja, also er kommt ja, glaube ich, aus Big Brother, wo man ja schon da irgendwie weiß, dass da immer ein bisschen nackte Haut worden gezeigt ist. Dann war er auch irgendwie, glaube ich, auf dem Ballermann immer wieder auch aktiv.
Und, ist er da so Partysänger oder wie?
Ja, er hat halt solche Singles rausgegeben, wie Ketchup Mayo Sandwich, Uns gehört der Dance Floor, Es regnet Gold. Und ich glaube, wenn du solche Songs hast, dann solltest du vielleicht für Auftritte an den Ballermann gehen und nicht vielleicht jetzt zu großen Andrea Bocelli Song, was, glaube ich, an Karfreitag um 23 Uhr im ZDF kommt.
Ja, da wird er wahrscheinlich nicht zu sehen sein. Aber ich hatte nur irgendwie schon mal einen TV-Total-Ausschnitt gesehen, allerdings von einer anderen Szene, wo er sich dann halt irgendwie den nackten Hintern rasiert hat. Wusste aber
das,
sozusagen,
das will nicht, dass das
vorausgegangen ist. Bitte?
Aber das will doch keiner sehen.
Ja, das ist dann die Frage. Aber Cosimo scheint irgendwie zu denken, dass die Leute es sehen wollen, oder?
Ich glaube, das wird gar nicht so sein, sondern das könnte vielleicht einfach damit zusammenliegen, was die Produktion uns vermitteln möchte. Und ich glaube einfach, dass auch so ein bisschen das Problem ist, dass du so eine Sendung auch einfach erstens zu lange hast und zweitens so unlustige Sachen. Also
du meinst, das sind Füller, um die Sendezeit zu strecken?
Das sind einerseits Füller, auf der anderen Seite frage ich mich, was wir persönlich davon haben. Denn eigentlich leben ja Reality-Shows von einem Konflikt der Menschen untereinander und nicht, ob sich jetzt irgendeiner im Gästebadezimmer nebendran vielleicht ein Furunkel ausdrückt.
Okay, also du meinst, das ist dann eher sozusagen schon der erzählerische Notanker, den man da wählt, weil man sonst nicht so viel zu erzählen hat und das vielleicht schon so ein Symptom davon ist, dass es vielleicht, dass nicht so viel passiert dann eben im Haus.
Ja, es waren ja auch die langen, vielen Spiele, die wir ja jedes Jahr wieder hatten. Und man muss ja auch sagen, dass wenn wir dann uns mal anschauen, wer da so mitgemacht hat, dann war das Feld dieses Jahr ja schon extrem schwach.
Ja, da möchte ich auf jeden Fall mit dir im Laufe unserer Folge zu sprechen kommen. Das ist ja auch sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, eben der Cast. Das ist ja auch beim Dschungelcamp so und auch bei Promi Big Brother, dass das immer einen gehörigen Ausschlag oder ein Grund dafür ist, warum dann eben ein Erfolg da ist oder nicht. Aber schauen wir zunächst echt nochmal auf die Marktanteile, um zu gucken, wie Promis unter Palmen von den Einschaltzahlen her so performt hat. Ich habe die mal bei uns aus dem System rausgesucht und wenn man da drauf guckt, dann wird einem ja relativ schnell klar, da waren ungefähr so Werte zwischen 9, 7,3, 6,2% und damit ist schnell klar geworden, dass die Folgen ja bei weitem nicht anknüpfen konnten an die sehr erfolgreiche erste Staffel und auch nicht an die zweite Staffel vor 4 Jahren. Wie bewertest du diese Einschaltquoten, die da zustande gekommen sind über die Staffel?
Ja, also erstmal muss man zurückgucken, was war vor 5 Jahren. Wir waren in einer Pandemie. Die Leute wurden sozusagen gedrängt, zu Hause zu bleiben. Du hast sogar, wurdest an Parkbänken, wurdest du weggescheucht. Wenn du noch Pech hattest, hast du eine Geldstrafe bekommen. Spielplätze waren abgeschirmt. Also dir blieb ja vor 5 Jahren nichts anderes übrig. Gut, da gab es auch schon Join. Aber ich glaube, da hat man das dann doch lieber linear geguckt. Vor 4 Jahren hatten wir das ja dann, dass es auch sehr medial eigentlich erstmals durch die Presse gegangen ist. Also ich denke mal, weil die Sendung an sich ist jetzt nicht so gut, dass ich da vielleicht für die zweite Staffel nochmal eingeschalten hätte. Aber es ist ja so viel bei der zweiten Staffel passiert. Es war ja, glaube ich, zum Beispiel Markus Prinz von Anhalt, der irgendwie rassistischen Scheiß rausgehauen hat, wo die Produktion gesagt hat, oh, lass mal einfach mal stehen unkommentiert, ist uns egal. Und schon bei der ersten Staffel war der Gewinner Bastian Jotta ja dann auch negativ aufgefallen. Er hat ja unter anderem in der Corona-Pandemie dann versucht, irgendwie so Zeug an Leute zu verkaufen als Corona-Heilmittel.
Stimmt, das muss ich ehrlicherweise sagen, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich habe nur auch nochmal, auch in Vorbereitung jetzt zum Podcast, nochmal die erste Staffel geguckt. Nicht komplett, aber so die ersten Folgen. Und habe da festgestellt, dass in meinem Hinterkopf auch irgendwie sowas aufkam, dass ja mit Jota auch dann eben noch was war im Nachhinein. Und der jetzt ja, glaube ich, auch so ein bisschen nicht mehr besetzt wird für diese Formate, oder? Weil er jetzt dann eben halt auch in eine gewisse zweifelhafte Ecke irgendwie abgedriftet ist. Ich weiß nicht, wie es aktuell so um ihn steht.
Ja, es war ja bei dem, ich glaube, bei dem Online-Marketing Rockstars OMR Festival hat er wohl, glaube ich, auch ein bisschen negativ über Frauen gesprochen, wo dann natürlich auch Sat.1 gesagt hat, ja, solche Leute haben dann bei uns keine Bühne mehr. Finde ich irgendwie schwierig, weil Bastian Jotta war ja am Anfang jetzt irgendwie auch nicht anders. Also er hat zwar nicht so gesagt, aber dass er jetzt vielleicht nicht hier der große Frauenversteher ist, sollte vielleicht auch mal klar sein, wenn man sich so ein bisschen mit dem Teilnehmerfeld anschaut. Und es ist ja auch bewusst so. Und jetzt kommen wir vielleicht mal ganz kurz zu Staffel 3, Melody Hase. Jetzt mal hier das traurige Beispiel zu nehmen, die sich ja immer sehr, sehr negativ oder sehr einsam aufgefallen ist, die ja scheinbar wirklich jemanden versucht hat, zum Reden zu brauchen, die ja scheinbar auch nicht so viele Leute hat um sich herum. So wirkt es zumindest in der Produktion, hat sich ja auch viel an andere Leute immer gewandt. Kann natürlich auch sein, dass sie das so geschnitten hat. Die ja dann zum Beispiel auch mit Xenia, Prinzessin von Sachsen, bei Couple Challenge war. Und wenn du so ein bisschen deren Laufgang verfolgst, dann merkst du halt, okay, da gab es jetzt auch Beef und sonst irgendwas. Also man hat ja Melody Hase jetzt nicht gecastet, weil sie jetzt über die Veränderung der Gravitationstheorie sprechen möchte.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Sondern weil sie halt auch temperamentvoller Mensch sein kann. Mhm.
Lass uns, bevor wir wirklich zu der Zusammensetzung vom Cast kommen, vielleicht nochmal ein kurzes Resümee abschließend ziehen zu den Quoten. Das Finale ungefähr, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte dann auch so 6,5% Marktanteil. Ne? Ich glaube, ich weiß nicht, hattest du die Quotenberichterstattung? Hattest ja auch irgendwie geschrieben, dass das eben ein maues Resultat ist. Und wo man dann ja eigentlich schon zu dem Schluss kommen müsste, dass Sat.1 mit der Performance und den erreichten Marktanteilen nicht zufrieden sein kann, oder?
Ja, aber da kommen halt auch wieder dann Experten, die sagen dann, es gibt wieder eine Netto-Reichweite, weil da wieder drei, also wenn du eine Sekunde drüber zappst, bist du als Zuschauer gemessen, oder wenn du einen Klick im Internet hast, dann bist du auch schon wieder eins hoch. Aber die durchschnittlichen TV-Reichweiten, die sind relativ schwach, und diese Join-Ausrede, dass alle jetzt bei Join sind, das glaube ich auch nicht. Dafür haben auch einfach viel zu wenig Leute darüber gesprochen. Man muss einfach mal sich überlegen, wie es denn wirklich ist, wenn du Dschungelcamp anschaust, wie du da mit Leuten irgendwie am nächsten Tag darüber reden kannst, und tatsächlich, wie das bei so Formaten wie Promis unter Palmen ist.
Also du hattest das Gefühl, dass die öffentliche Resonanz, die dadurch erzeugt wurde, beziehungsweise nicht erzeugt wurde, sich eben unterscheidet von vielleicht Reality-Formaten wie Dschungelcamp, Promi Big Brother, was weiß ich.
Ja, es ist schon ein Gradmesser.
Die wirklich wenn du Hype halt, erzeugen dann, oder?
Ja, oder wenn du einen Tatort anguckst, dann sagt dir auch die Hälfte der Leute, die du am nächsten Morgen begegnest, ob das wieder so ein komischer Tatort war. Ich werde regelmäßig gefragt, hä, hast du den gecheckt? Und sage, ich gucke eigentlich keinen Tatort, weil ich schon genug gucke.
Ja. Genau, du hast es ja schon angesprochen, dass momentan so ein bisschen sich dieser Fokus auch auf Join verlagert. Also da werden ja auch regelmäßig so Streaming-Charts ausgegeben, monatlich. Und habe da auch nochmal drauf geguckt. Und da war das halt so, dass Promis unter Palmen in einer Woche, ich glaube im März war es irgendwann, zumindest 660.000 Aufrufe zwischenzeitlich hatte und damit auch vor dem Sommerhaus, der Normalos lag, bei RTL Plus, dann teilweise aber auch nur so um die 400.000 Abrufe. Und es scheint ja zumindest so zu sein, dass das tatsächlich so ist, dass das dann nicht so ist, dass wenn du einen Inhalt, wie zum Beispiel Promis unter Palmen, dreimal, viermal anklickst, dass das dann immer wieder gezählt wird, sondern tatsächlich es so ist, dass wenn ein Nutzer das einmal anklickt, der dann auch nur einmal gezählt wird, Aber da kann man natürlich auch drüber diskutieren im Vergleich zu den ersten Staffeln von Promis unter Palmen, die ja, ich gucke nochmal auf die Daten, insgesamt deutlich über 3 Millionen Zuschauer hatten und in der Zielgruppe, wie waren das da? 1,86 Millionen in der Spitze in der Zielgruppe. Ob da so 400.000 Leute auf Join, nehmen wir mal an, das sind wirklich alles einzelne Leute, wo man auch nochmal drüber streiten kann, ob das wirklich so viel ist, ja? Und ob man nicht insgesamt, wenn man das zusammenzählt, schon zu der Schlussfolgerung kommen muss, dass da Promis unter Palmen ziemlich abgebaut hat im Vergleich.
Ja, natürlich. Also wäre das ein erfolgreiches, richtig großes Format, würde Join wirklich gut funktionieren, dann müsste sich ProSiebenSat.1 keine Gedanken machen, dass ihm wegen 5 Euro, 6 Euro Aktienkurs übernommen wird. Also liegt ja völlig auf der Hand, dass ProSiebenSat.1 der Verlierer des Fernsehens der letzten Jahre in Deutschland ist.
Gut, das ist sicherlich eine große Thematik, die man dann auch nochmal extra kommentieren müsste und ausarbeiten kann. Dann lass uns doch mal zum Cast vielleicht kommen. Du hast ja eben schon mal angesprochen, Melodie Hase, hast du gesagt, ist eine Person, die dir irgendwie aufgestoßen ist, aufgefallen ist. Gehen wir es vielleicht einfach mal durch. Da ist mitgemacht hat noch Lotto-Millionär Chico.
Den juckt doch auch niemanden, der ist doch schon eigentlich seit einem Jahr durch.
Ja. Dann natürlich, die durfte nicht fehlen, Claudia Obert war wieder dabei, die ja dann sozusagen halt als der Anker irgendwie, so habe ich das wahrgenommen, verkauft wurde, ne? Also dass sie sozusagen dieses Bindeglied ist zum früher erfolgreichen Promis unter Palmen und diese Wirkung jetzt mit rüber retten sollte, eben auch wieder in die dritte Staffel. Ne?
Hat aber nicht funktioniert, weder vor noch hinter der Kamera. Sie hat sich null verändert. Eigentlich kann man sagen, sie hat da nicht so viel Wein getrunken, ist vielleicht ein bisschen auf Sekt umgestiegen. Ich weiß gar nicht, ob sie noch mit ihrem Max da zusammen ist, aber auf jeden Fall hat es wirklich kein ausschlagender Punkt wirklich funktioniert. Claudia Obert ist, wie sie immer ist, und sie war halt nach Promis hinter Palmen, glaube ich, danach bei Promi Big Brother, Kampf der Reality Stars, das Sommerhaus der Stars. Ja, ich meine, wie oft willst du das Gleiche nochmal erzählen?
Also da hat sie auch schon diese Sachen erzählt, weil ich muss ja sagen, ich
sie erzählt ja nicht. Das ist ja
viel von den
Formaten. Das ist ja genau deswegen das Problem, dass wenn wir uns diese Formate angucken, diese Menschen, ja, die da drin vorkamen dieses Jahr, die haben nichts zu erzählen. Auch Iris Klein und Yvonne Wölke haben den gleichen Scheiß wieder abgespielt, was sie vor 1,5 Jahren schon bei Big Brother abgespielt haben. Es gibt nichts Neues.
Ja, lass uns vielleicht mal gleich nochmal drüber sprechen, wie sich so die einzelnen Leute und auch dann in Interaktion miteinander irgendwie so geschlagen haben. Vielleicht gehen wir einfach jetzt nochmal durch, um diesen Überblick zu haben, wer noch mit drin war. DSDS-Finalist Menowin Fröhlich war dabei. Dann hier Menowin, ja.
Menowin, der auch in vielen, der auch schon bei RTL Plus in sehr vielen Dokusoaps beseitigt wurde. Janina Josefina, die man auch schon, hat man die nicht aus dem Dschungel vor 3 Jahren rausgebracht?
Genau, da gab es diesen Rassismus-Eklat mit ihr, ne? Da musste sie dann ausziehen. Ich weiß nicht, war das letzte Staffel, vorletzte Staffel?
Das war 2021.
2021. Okay, ist schon ein bisschen länger her, ja, okay. Dann Eike Immel, auch ein alter Bekannter aus dem Dschungel, ja.
Hat auch nichts.
Da kann ich direkt mal sagen, der ist mir fast gar nicht aufgefallen.
Ja, das ist halt meistens das Problem, wenn dir jemand gar nicht auffällt, dann hat er sich wahrscheinlich gut benommen und hat nicht nach Streit gesucht.
Ja, genau. Dann auch Iris Klein, die tingelt ja auch sozusagen durch alle Reality-Formate mit ihrer Krisengeschichte um ihre Ehe mit Peter Klein, ne, und Yvonne Wölk.
Und wenn wir irgendwann mal Lust haben, dann packen wir noch mal die ganzen Geschichten aus von Peter Klein und seiner ganzen Familie. Aber
die werden ja ständig ausgepackt
zurzeit. Na, da gibt's noch viel mehr.
Gibt's noch viel mehr? Ah, ja, da können gibt's wir viel, uns ja noch freuen. Dann ist es ja die nächsten drei, vier Jahre von Reality-Formaten gesichert.
Meine Stiefmutter war an der Schule, an der Iris Kleins Kinder waren. Und Peter Kleins
Stimmt, das Kleins hast du mir mal Kinder. Erzählt, ja.
Genau. Und da gibt's Geschichten. Heidenau. Oh,
da könntest du aus dem Nähkästchen plaudern.
Na, aber da müssen die erst ins Fernsehen gehen. So funktioniert es halt. Solange die Kinder von ihm nicht ins Fernsehen gehen, nicht die große Bühne, darf man auch nichts erzählen.
Das ist es, ja. Naja. Okay, jetzt fragen sich alle, oh, was handelt sich da für perverse Geheimnisse, ne? Aber vielleicht kommen sie irgendwann ans Tageslicht, aber nicht mehr heute wahrscheinlich.
Nicht bei uns. Lieber auf Promiflash. Nicht bei uns,
nein. Nee. Auf jeden Fall, dabei war auch noch YouTube-Legende. Ja, ich habe hier so diese Liste rauskopiert von irgendeiner Promi-Seite und da wird er zumindest als YouTube-Legende gelabelt, Chris Manatsaidis.
Der war ganz nett, aber von dem hat man auch kaum was gesehen. Nichts.
Ich kenne den Mann gar nicht.
Ja, der war bei Bullshit-TV damals dabei. War auch mal mit Shireen David zusammen.
Echt? Okay.
Ja.
Ja, Shireen David, da hat mir was. Seit Wer steht mir die Show? Da fand ich sie sympathisch.
Okay.
Aber driften wir
ich fand sie ganz übrigens so ein kleiner Spoiler, ich fand sie noch ganz sympathisch, als sie normale YouTuberin war. Ja. Und dann zum Beispiel ihre Wohnung vorgestellt hat, aber die ganzen Videos hat sie ja deaktiviert.
Echt?
Ja. So schöne Wohnzimmervorstellungen gemacht, Shireen. War sehr, sehr schön. Und eine anderen YouTube-Videos.
Habe ich nie gesehen. Habe ich wahrscheinlich was verpasst. Wahrscheinlich, wenn ich was verpasst habe, dann auch von Kim Virginia, die wahrscheinlich auch irgendwie auf YouTube noch aktiv ist oder keine Ahnung.
Nee, auf jeden Fall ist sie auch. Ich verwechsel die immer mit der anderen, die bei irgendeiner Nacktsendung bei RTL 2 mitgemacht hat, die aber operiert war. Aber hat sie das nicht? Nein, das glaube ich nicht.
Nein, natürlich nicht. Kim Virginia.
Nee, Kim Virginia ist doch jetzt jemand anderes. Es gibt doch noch so eine andere, so ähnliche Virginia, die bei Adam sucht Eva. Ich muss es mal kurz, es ist wahnsinnig.
Ja, guck das mal, weil ich weiß es nicht. Ich mache derweil schon mal weiter.
Ja.
Dann kommst du wieder auf sie zurück. Auf jeden Fall, ihn haben wir eben schon angesprochen, unseren Nakidai, den Cosimo Cittolo. Mit dabei waren auch Lisha Savage. Da muss ich aber auch sagen, die kannte ich gar nicht.
Ja, aber das ist ja auch genau. Langsam. Also die schreit ja in jedem Format einfach nur rum und
ja, ah ja, okay.
Ja.
Dann gab es noch Reality-Darsteller Nicola Glumak, heißt der Glumak? Und Melody Hase, die hast du schon angesprochen, die war früher bei DSDS. Ich muss ja sagen, das waren tatsächlich noch Zeiten, als sie da mitgemacht hat.
Die war doch nur in der Vorauswahl oder irgendwie so.
Aber hatten die nicht bei Promis unter Palmen ein Bild gezeigt, wie sie in der Motto-Show irgendwie singt, im DSDS-Studio?
Ich glaube nicht.
Nein? Ich konnte mich auf jeden Fall jetzt nicht an sie erinnern, obwohl das halt noch Zeiten waren, wo ich DSDS noch geguckt habe.
Jetzt kann ich dir sagen, ich habe Kim Virginia verwechsel ich weiß nicht warum, mit Juliana Farfalla.
Aha, auch jemanden, den ich nicht kenne.
Die erste Transfrau auf dem deutschen Playboy, vielleicht weil die einfach ähnlich aussehen.
Aha, ja, das kann sein. Gut, und zu guter Letzt, last but not least, natürlich auch dabei Yvonne Wölke, die ja nachträglich tatsächlich eingezogen ist, ne? So wieder als böse Überraschung für
Iris Klein.
Iris Klein.
Genau.
Genau. Was sagst du so zu diesem Narrativ? Ich habe mich ja so ein bisschen... Ja,
es ist halt immer wieder das Gleiche. Es hat man bei Promi Big Brother genauso gemacht.
Genau. Habe ich ja auch jetzt so empfunden. Wollte ich auch gerade so sagen. Da gab es ja auch so diese Szene, wo, glaube ich, Peter Klein schon im Container drin war.
Ja, Klein dann stand einfach 3 Stunden im Regen draußen vor diesem Baucontainer. Oh Gott, das war so richtig. Traurig.
Genau, und wurde dann irgendwann in den Container geführt. Und so war es jetzt dieses Mal mit Yvonne Wölke und Iris Klein. Und also da hatte ich auch schon wieder so den Eindruck, dass so diese ganze Geschichte ja jetzt eigentlich schon, also zumindest die Geschichte um Peter Klein ja jetzt irgendwann dann vielleicht auch mal durchgekaut ist und das jetzt immer noch weiter ausgeschlachtet wird und
aber ja, das ist ja der gesamte Cast eigentlich. Das ist ja das Problem. Also früher hattest du dann tatsächlich auch mal einen Roland Schill dabei zum Beispiel oder Ja, nehmen wir einfach mal Roland Schild. Das war einfach jemand, der hat mal Politik gemacht. Den konntest du ja schon irgendwo an was packen. Und so war es halt so ein bisschen das Problem. Du hattest dann in der zweiten Staffel den bekannten Schauspieler Willi Herrn. Allerdings hast du halt sonst halt überhaupt niemanden mehr. Und das ist ja auch das Problem, was der Dschungel hat, dass die wirklich keine richtigen Stars mehr bekommen. Während man im britischen Dschungel gehen da wirklich Top-Leute rein. Und in Deutschland verpflichtet halt RTL und auch die ganzen anderen Fernsehsender, weil ich weiß nicht, da nur noch Reality-Stars.
Genau, also das, jetzt gehen wir tatsächlich mal so in die Analyse, um vielleicht auch mal ein bisschen rauszufiltern, woran vielleicht Promis unter Palmen, jetzt wollte ich schon Promi Big Brother sagen, in diesem Jahr ein bisschen gekrankt hat. Und ich würde auch sagen, dass das die Cast-Zusammensetzung war. Und das genau, was du eben angesprochen hast. Ich im Vergleich zur ersten Staffel gab es ja wirklich so dieses, vielleicht könnte man das sogar magisches Dreieck nennen, ja, vielleicht stimmst du mir dazu, zwischen Ronald Schill, Claudia Obert und Desiree Nick, die ja auch dabei war. Und die wirklich so drei Leuchtfiguren hervorgebracht hat.
Stimmt, habe ich vergessen, aber auch Desiree Nick ist ja Kabarettistin, die hat ja wirklich auch was drauf, die hat ja einen Beruf erlernt.
Ja gut, klar, genau, also das sind erstmal sind das Leute, die haben ein gewisses Ansehen, kann man drüber streiten, wie gut das ist, auf jeden Fall haben die aber selbst so ein, stellen die sich selbst in gewisser Art und Weise dar, und geben sich zumindest so als Personen von Format, die auch eine gewisse Fallhöhe mit sich bringen. Ne? Du hast es ja eben angesprochen, Ronald Schill, der eben Richter war und irgendwie anscheinend ja auch dann diese eigene Partei hatte und politisch aktiv war. Und Claudia Obert eben halt auch, die ihr Unternehmertum zur Schau stellt und sich als Unternehmerin, selbstständige Mode Designerin, Verkäuferin nach außen darstellen will, ja. Und dass das ein Problem ist, dieses jährigen Castes, dass da so ein bisschen Leute von, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Format gefehlt haben, die eine gewisse Fallhöhe mit sich bringen, oder?
Genau, und es werden endlos die gleichen Geschichten erzählt, eben mit den Leuten, dass man dann halt irgendwie jetzt nochmal Yvonne Wölke aufgreifen möchte, dass man bei Janina Josefani eigentlich nochmal auf Dieter Bohlen eingehen wollte, dass man eben wollte, dass Claudia Obert wieder aggressiv irgendwie ist, wenn sie mal irgendwie keinen Wein bekommt. Menowin Fröhlich sollte auch so ein bisschen der harte Gangster sein. Lisha sollte dann auch nochmal ein bisschen explodieren. Melodie Hase sollte vielleicht die traurige Person sein. Und ganz ehrlich, jetzt mal bei sowas wie Chico, dem Lotto-Millionär, der dann wegen sexueller Gewaltdrohung die Show verlassen musste. Ja, aber vielleicht lädst du einfach solche Leute nicht ein.
Auf Chico können wir vielleicht nochmal später zurückkommen, weil das ist auch etwas, was ich nur so ganz peripher am Rande mitbekommen habe. Könnte man nicht sagen, dass es ein Fehler war, Claudia Obert sozusagen alleine im Wind stehen zu lassen? Weil wenn man Claudia Obert sozusagen als die Promis unter Palmen-Legende positioniert innerhalb von diesem Cast und vermeintlich sie die Person ist, die die größte Fallhöhe mit sich bringt, aber ja, rechts und links neben ihr dann praktisch nur so YouTube und Reality Leute da sind, dann fehlt vielleicht auch so ein bisschen die Gegenspieler, die dann eben zum Beispiel, ich glaube, die erste Staffel, da haben sich ja viele Streitsituationen, viele Situationen, die dann eskaliert sind, extrem eskaliert sind, gerade zwischen Desiree Nick und Claudia Obert entfaltet. Und so eine Gegenspielerin hatte Claudia zum Beispiel in der aktuellen Staffel, zumindest soweit ich geguckt habe, in den ersten anderthalb Folgen, nicht.
Das ist natürlich klar. Wenn du so jemanden wie Claudia Obert zurückholst, machst sie zum Star der Staffel und dann soll sie neben den ganzen normalen anderen Teilnehmern einfach hin und her laufen. Ist sogar dann sogar dreimal nominiert geworden, bis sie dann beim vierten Mal rausgeflogen ist.
Aha.
Ja, es war halt einfach nicht klug produziert.
Okay, also das heißt, können wir eigentlich schon mal für uns, von unserem Eindruck, den wir haben, das Fazit ziehen, dass der Cast hätte besser komponiert werden können. Also, dass es da nochmal so ein paar, zumindest mal zwei Leute hätte geben müssen, die größere Stars sind, die ein bisschen mehr Format mitbringen, die eine größere Fallhöhe haben und auch für Claudia dann ein paar mehr Reibungspunkte darstellen, um sozusagen das ganze Geschehen überhaupt in einen gewissen Rahmen zu setzen, um da Zug reinzubringen, ne?
Ja, und das liegt natürlich auch daran, dass die Siegesprämien im deutschen Fernsehen auch immer irgendwie gefühlt über Jahre rückläufiger sind.
War das dieses Jahr so? Dieses Jahr gab es 50.000 Euro zu gewinnen.
Nee, oder? Das ist ein bisschen anders. Ich gucke gerade nochmal, was es beim ersten Mal gab. Ich glaube, ja, dass beim ersten Mal waren es, glaube ich, auch 50.000, aber wir haben ja schon irgendwie...
Ich dachte, beim ersten Mal waren es 100.000, aber...
Siehst du gerade, die ersten zwei Staffeln waren es 100.000, genau. Und jetzt waren es maximal 50.000 und Sat.1 hat gesagt, ja, ihr müsst euch das verdienen und die haben sich dann am Ende aber auch nur 43.900 Euro verdient und ich weiß nicht, es fühlt sich halt irgendwie so für mich an, ihr glaubt selber nicht daran. Das war genauso, wie man dann nach Schlag den Raab, Schlag den Hänsler gemacht hat und da hat man auch die Gewinnsumme halbiert, wo sich dann auch jeder zu Hause gesagt hat, ja gut, wenn ihr schon selber keine 500.000 rausgeben wollt, dann glaubt ihr selber nicht an das Format.
Also die Gewinnsumme wurde reduziert und dieser Effekt, dass sich das Geld erst verdient werden muss, gab es tatsächlich so in der ersten Staffel noch nicht?
Gab's nicht,
aha, okay. Also du meinst, dass wenn es höhere Gewinnsummen gäbe, dass es dann vielleicht so die ein oder andere Person, die vielleicht eher nicht an solchen Formaten teilnehmen würde, aber das Geld ganz gut gebrauchen kann und dann da reinkommt, dass man solche Personen vielleicht dann mit höheren Summen eher locken könnte, dann da vielleicht auch mitzumachen.
Ja, es ist ja auch das Nächste, dass einfach diese Spiele ja einfach schlecht waren. Also es gibt überhaupt keine Konzipiration mehr. Warum gibt es denn Spiele beim Dschungelcamp? Damit du dich ekligst. Warum gibt es denn die Spiele beim Sommerhaus? Damit du lustige Antworten sagst, weil die Leute vielleicht in der Aktion einfach was Dummes sagen. Und hier hast du halt einfach irgendwelche Spiele, die halt einfach 30 Minuten gedauern und du hast halt einfach nichts davon. Es ist mir doch egal, ob die theoretisch 43.000 Euro mit nach Hause. Machst du dir darüber Gedanken? Ich nicht. Ich will unterhalten werden. Und das gibt es bei so einem Format, will ich, dass die Leute miteinander interagieren. Ich spule bei solchen Spielen vor.
Also kann ich nur komplett unterstreichen, was du sagst. Ich fand so erstmal, wie die Folgen aufgebaut waren, ein bisschen schwierig, weil auch die Spiele sehr lang erzählt wurden und irgendwie fehlte mir so der einzelne Höhepunkt, auf den dann zum Beispiel eine Folge wirklich zuläuft. Ja, also das, es geht ja letztlich darum, dass das Spiel damit wird ja dieses System in Gang gehalten, dass irgendwie Kapitäne bestimmt werden, die dann wiederum entscheiden können, wer nominiert wird. Und die Folgen sind aber so lang, dass ja praktisch die Spiele jetzt zum Beispiel nicht einen Höhepunkt der Folge bilden, sondern irgendwann mittendrin sind und danach kommt auch noch ganz viel Sendezeit. Und deswegen, wenn du dann nicht so Konflikte hast, die dann das Drumherum weiter in Spannung halten oder auf Spannung halten, wie das in der ersten Staffel war, mit Desiree Nick, Claudia Obert und dann auch Ronald Schill, dann tröpfelt das natürlich schon so ein bisschen dann vor sich hin, ne? Und dann vermisst du so gewisse Spannungspunkte, auf die die Folgen so zusteuern und dann plätschert das so ein bisschen. So habe ich es tatsächlich empfunden, was dann auch dafür gesorgt hat, dass ich dann in der zweiten Folge der aktuellen Staffel so ausgefädelt bin.
Ja, aber du musst halt dann auch überlegen, Promis unter Palmen, was ist denn da jetzt eigentlich so das Interessante an diesem Konzept? Und da muss man vielleicht auch mal überlegen, will man da vielleicht halt auch mal eine gewisse Fallhöhe reinbringen und sagt zum Beispiel, okay, ihr Promis, ihr seid zwar unter Palmen, aber wir legen euch jetzt wie bei vielen Festen einfach einen Spanferkel hin. In der ersten Folge. Ein Spanferkel. Ich bin Vegetarier, aber das ist egal. Aber gibt den einen Spanferkel und gibt den ganz vielen Packungen Reis und sagt, kümmert euch darum, wie ihr das portioniert, wie ihr das macht. Sucht einen Teamchef aus, dass ihr es grillt, dass ihr es einfrieren könnt oder sonst irgendwas. Ansonsten habt ihr zwei Wochen lang nur Reis zum Essen.
Also, dass die sozusagen unter einem gewissen Zugzwang gebracht werden, miteinander zusammenarbeiten zu müssen und dass dadurch dann auch Reibungspunkte entstehen.
Ja, halt mal irgendwas anderes als so sinnlose Spiele.
Okay. Also generell ist es natürlich, aber das haben wir ja irgendwie auch schon gesagt, dass ich glaube, dass sich dieser immense Erfolg der ersten Staffel, klar, du hast es angesprochen, durch diese ganz besondere Situation mit Corona ergeben hat. Das heißt, es kam wieder so zu dieser Situation, dass praktisch das Fernsehen einen zweiten Frühling erlebt hat, weil auf einmal wieder viele Leute Fernsehen geguckt haben, weil sie konnten nichts anderes machen. Und dann kam da auf einmal Promis unter Palmen her und hat anscheinend dann die Leute in gewisser Weise abgeholt. Der eine Faktor, der andere Faktor, dass man natürlich wirklich diesen extremen Beef da hatte zwischen Claudia Obert und Desiree Nick, der mir ja dieses Jahr total gefehlt hat und was dann natürlich auch dafür sorgt, dass dann diese anderen Schwächen, zum Beispiel mit den Spielen oder so, wo dann vielleicht eben nicht so diese Drastik drin liegt, weil es dir eigentlich egal ist, ob die jetzt gewinnen oder nicht, diese Schwächen, die vielleicht in der ersten Staffel auch schon waren, nicht mehr überdeckt werden konnten, eben von einem Konflikt, der trotzdem dann Unterhaltung bietet, ne?
Ja, genau.
Okay, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Faktor. Worüber wir noch sprechen wollten, waren so Skandale, die es vielleicht in dieser Staffel gegeben hat, weil wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht und haben dann nochmal darauf zurückgeblickt, was vielleicht auch in der ersten Staffel, auch in der zweiten Staffel vielleicht ein bisschen verantwortungslos war, wo es dann auch dazu führte, dass die Sendung dann ja aus dem Programm genommen werden musste. Vielleicht kommen wir nochmal kurz auf Claudia Ober zu sprechen, wo wir damals darüber diskutiert haben, noch zusammen mit Veit, dieser Alkoholkonsum vor laufenden Kameras praktisch, ob das etwas ist, was schon hätte verhindert werden müssen, weil vielleicht sie nicht mehr zurechnungsfähig war. Und
naja, also du hast ja in einem Special der ersten Staffel gesehen, ich habe es damals live im Fernsehen angeguckt, wie sie einfach dann einfach auf dem Sofa eingeschlafen ist. Und ich glaube, das lag nicht daran, dass sie zu wenig Cola am Tag getrunken hat.
Aber wo war sie eingeschlafen? In dem Special oder?
In dem Special, ja.
Aha. Das war so eine Nachbesprechung mit Jochen Schropp in so einem Studio eigentlich,
richtig,
oder?
Richtig, ja.
Okay, und da in dem Studio war sie anscheinend auch so betrunken, ist sie dass so, sie dann da eingeschlafen
das ist. Das will ich jetzt nicht sagen, dass sie da so betrunken war, aber sie war sehr müde.
Okay. War das, ja, das wurde dann ja wahrscheinlich, weißt du, ob das dann praktisch kurz nach dem Auszug vor Ort gedreht wurde, diese Studio-Nachbesprechung, oder war das dann Wochen, Monate nach
deutlich,
der eigentlichen
Ich glaube, die war deutlich später.
Okay, okay. Also es hat jetzt nicht daran gelegen, dass sie noch Jetlag hatte, weil die aus diesem Haus dann erst kürzlich ausgekommen
ist. Ich gehe nicht davon aus.
Okay.
Und ich denke auch, ich meine, wir müssen auch mal gucken, RTL hat zwischendrin ja auch mal wieder versucht, Schwiegertochter zu starten. Auf verschiedene Weise, einmal in seriös, aber die Marke ist verbrannt, dann hat man es wieder auf lustig gemacht. Ja. Die Zeiten sind einfach vorbei, wo du heutzutage einfach Leute anguckst, die betrunken Mist bauen, die vielleicht dann auch irgendwie, ja, vielleicht bei Schwiegertochter gesucht durch eine Tür gehen sollen und nicht durchpassen, weil da halt der Schrank auf der anderen Seite klemmt. Die Zeiten sind vorbei. Die Gesellschaft hat sich gewandelt. Und dass tatsächlich Fernsehen immer noch auf so eine rückschrittliche Art gemacht wird, gibt mir wirklich zu denken, weil ich glaube einfach, dass so Fernsehsender halt auch einfach nicht mehr am Puls der Zeit sind.
Ist das auch was du jetzt dann aktuell scheint es ja auch zumindest wieder so ein bisschen darauf angespielt worden zu sein, dass Claudia halt eben so dieses Champagne und irgendwie so dieser Lifestyle irgendwie den ganzen Tag irgendwie so ein bisschen am Glas zu hängen und irgendwie in der Sonne zu lungern. Ist das so eine Darstellungsweise, die du auch in der aktuellen Staffel dann dementsprechend kritisierst und irgendwie auch sagst, dass das eigentlich was war, was sie nochmal versucht haben, nochmal zu erzählen und das etwas ist, was die Leute auch nicht mehr sehen wollten und auch zu den verringerten Einschaltquoten geführt hat?
Ich glaube nicht zu den Verringerten. Ich glaube, dass die Leute erst gar nicht eingeschaltet haben, weil sie gesagt haben, das ist ja schon wieder dasselbe mit den gleichen Leuten. Deswegen, es kann vielleicht
ich
auch
daran
liegen.
Ja. Dass Claudia, ich konnte das nicht richtig einschätzen, weil ich jetzt sie auch in anderen Formaten und so nicht so aufmerksam beobachtet habe. Sie hat mir auch in dieser Staffel bei Promis unter Palmen, wenn sie Interviews gegeben hat, teilweise etwas fahrig gewirkt. Und ich konnte nicht so richtig, ich kam teilweise ein bisschen so in diese Situation, dass es mir unangenehm war und ich nicht richtig einschätzen konnte, wie ich das jetzt für sie irgendwie so bewerten soll, weil ich nicht wusste, ob es daran lag, dass sie vielleicht auch Alkohol konsumiert hatte oder ob sie auch anderweitig gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen ist, weil ich teilweise den Eindruck hatte, dass ihre Hände gezittert haben und auch ihre Mimik irgendwie so ein bisschen sehr eingefroren wirkte oder so. Und so der Blick so ein bisschen sehr leer war und wo ich jetzt ihr nicht zu nahe treten will oder irgendwas überspannen will, ob
da. Aber so ist es ja jetzt auch bei Schwiegertochter gesucht, wenn man da so die letzten Staffeln anguckt, dass man dann halt auch natürlich sagt, hui, dem scheint es aber nicht ganz so gut zu gehen, da schalte ich mal lieber ab.
Wenn wir jetzt mal bei Claudia bleiben, ist dir das auch aufgefallen oder hattest du das auch auf einen gewissen Alkoholkonsum zurückgeführt oder hast du das gar nicht so wahrgenommen?
Doch, das habe ich wahrgenommen und deswegen, aber ich kenne Claudia Obert ja nur, dass sie ganz gerne feiern geht. Es ist ja auch der Ruf, den sie über die Medien aufgebaut hat. Ich weiß natürlich nicht, was für seltsame Fragen teilweise die Redakteure stellen. Ich war ja auch schon mal in diversen Interviewsituationen. Da kriegst du dann ein paar komische Fragen gestellt, wo du dann natürlich erstmal da sitzt und denkst, was wollen die jetzt eigentlich von mir? Weil die natürlich auch es gibt Fernsehredakteure, die gehen in ein Gespräch auch so hinein und wollen gar nicht die Wahrheit wissen, sondern sie wollen einfach, dass du deren Meinung nachplapperst oder auf deren Meinung kommst.
Okay. Also du meinst, dass es dann gegebenenfalls an der Interviewsituation auch gelegen haben könnte, dass da ein gewisser Eindruck entstanden
ist. Ja, und eine Ferndiagnose ist halt tatsächlich unseriös.
Ja, total. Will ich auch überhaupt gar nicht machen. Aber es ist mir halt einfach irgendwie so ein bisschen aufgefallen, wo man auch wieder darüber diskutieren könnte, weil das war ja eben genau so ein Diskussionspunkt, inwieweit greift da eine gewisse Eigenverantwortung von der Claudia Obert, die sagt, die ist auch Medienprofi und die muss für sich selber auch entscheiden können, ob sie sich in dem Moment in den Medien darstellen will und ob sie sich in dem Format in gewisser Art und Weise darstellen will oder zumindest filmen lassen will, und inwieweit dann da eben eine Verantwortung von Seiten des Senders, von Seiten der Produktionsfirma greift. Das war aber jetzt zumindest, so wie ich es jetzt rausgehört habe, widerspreche mir gerne, den Eindruck, dass es in dieser Staffel jetzt nicht so war, dass du gesagt hättest, da war eine Verantwortung von der Produktionsfirma, die Produktionsfirma nicht nachgekommen ist.
Dann wurde es vielleicht gut rausgeschnitten, ich weiß es nicht, aber dieses Mal haben nicht irgendwie Teilnehmer den Kühlschrank abgesperrt oder irgendwie den Wein versteckt.
Ja, okay. Aber trotzdem ist es ja, das hast du eben schon mal kurz angerissen, zu einem Eklat gekommen, nämlich um Chico. Ich habe nur gelesen, dass da irgendwas war, als das da auch passiert ist, als die Folge linear ausgestrahlt wurde, habe mich aber dann nicht mit weiter beschäftigt und habe auch jetzt, stand jetzt, absolut keine Ahnung, was da war. Also bitte, Fabian, klär mich mal auf. Was ist da mit dem Chico passiert und wie sind die dann in der Sendung damit umgegangen?
Ja, es kam zwischen Sticheleien, zwischen Chico und Lisha. Die beiden wurden in Krebskostümen im Sand verbuddelt. Das war auch ein wahnsinnig schlechtes Spiel. Und sagt er auch nur, ich möchte dich rauskicken. Weil du so ein...
Also er war im gegnerischen Team, oder?
Ja, genau.
Okay. Und wie ist es dann zu diesem Eklat gekommen und was war dann der Eklat?
Also er hat dann gesagt, ich habe es hier nochmal rausgesucht, lass mich einmal an dich ran und guck mal, wie du dich dann fühlst, sagte er dann. Okay. Und das war dann schon für die Verantwortlichen der Grund, das Spiel zu unterbrechen. Androhung sexueller Gewalt hat bei uns keinen Platz, heißt es aus dem Off. Ich weiß nicht, wie viel man da rausgeschnitten hat, aber für uns an sich war es doch relativ wenig zu sehen.
Und das ist praktisch aus einer Streitsituation zwischen den beiden entstanden, diese Äußerung? Oder wie ist Chico zu dieser Äußerung gegenüber? Wer war das?
Ja, hat er vorher noch einer anderen, Kim Virginia, ins Gesicht gefasst.
Also eine sehr aufgeheizte, aggressive Situation aus dem Spiel heraus. Und dann hat sich das weiter hochgeschaukelt und in...
Genau.
im Verlauf dessen ist dann diese
Äußerung. Über Stunden gefallen. Aber schon, genau.
Okay, aber ja, auf jeden Fall wurde es dann so empfunden, dass es als eine sexuelle Übergriffigkeit oder zumindest die Äußerung einer sexuellen Übergriffigkeit.
Also da, so habe ich das jetzt nicht mehr im Kopf, ist auch schon wieder 4-5 Wochen her. Von daher, ja,
auf jeden Fall.
Ist halt einfach, wie du das halt so siehst, was du da für Leute einlädst, wenn du da halt irgendwelche, ich meine, ich weiß nicht, ob du mal in das Sommerhaus der Normalos reingeguckt hast.
Nee, noch gar
nicht. Das sind eigentlich auch unter sich, muss man sagen, musst du nach einer halben Stunde schon wieder ausschalten, weil es echt teilweise Arschlöcher sind.
Wo extreme Beleidigungen fallen, oder?
Nee, die sich einfach nicht benehmen können. Und deswegen muss ich sagen, nach dem Sommerhaus der Normalos habe ich auch so ein bisschen Respekt gegenüber von Promis, die sich ja scheinbar doch benehmen können.
Also das heißt, die sind noch schlimmer, die Normalos im Promi
scheinbar,
im Haus, als sich teilweise die Reality-Sternchen in den diversen anderen Formaten so benehmen.
Genau.
Okay. Ja, es ist ja so, wir hatten in der letzten Podcast-Folge das sozusagen nochmal zum abschließenden Fazit ja gesagt, dass es gelingen muss, also wenn Promis unter Palmen in der dritten Staffel, dann die dann nach 3-4 Jahren Pause gesendet wurde, wenn es dem Format gelingen will, erfolgreich zu sein, muss es irgendwie zustande gebracht werden, dass ein Mittelmaß gefunden wird. Also nicht zu langweilig zu sein, was man dann mit Club der guten Laune gesehen hat, was ja dann sehr weichgespült war, aber dann eben halt auch sozusagen diesen Balanceakt hinzukriegen, dass es nicht komplett eskaliert und dann die Sendung wieder abgebrochen werden muss. Vielleicht kannst du da nochmal dein Fazit sagen. Findest du, dass dieses Mittelmaß in der aktuellen Staffel von Promis unter Palmen getroffen wurde, oder findest du, dass die Balance nicht so gestimmt hat und es zu langweilig war und man hätte mehr Konstellationen wählen können, die noch gewisse Grenzen hätten vielleicht ausgelotet?
Ja, es ist halt schon mal das erste Problem, dass du immer die gleichen Promis irgendwo hast heutzutage. Also was heißt Promis? Reality-Leute. Das zweite ist, dass du immer irgendwie so ein ähnliches Konzept hast, was einfach versuchen inzwischen verschiedene Streaming-Plattformen, verschiedene Sender fast das Ganze ja auszustrahlen. Und deswegen musst du dich nicht wundern, dass da keiner mehr zuguckt, die Reichweiten fallen. Ja, es ist immer der gleiche Blödsinn.
Also nochmal konkret gefragt, hättest du dir mehr Konflikt gewünscht in der laufenden Staffel?
Ja, also Konflikt ist wichtig. Natürlich, Konflikt ist wichtig, aber du kannst natürlich fragen, ob du dich, ob du zwei Assis gegenüberstellst und die dich beleidigen lässt, oder ob du ja den einen oder anderen halt auch mal auf eine harte, aber faire Weise diskutieren lässt.
Und genau, der zweite Punkt, den du gerade genannt hast, der hat dir dann dementsprechend gefehlt in der Staffel.
Ja, also das beste Beispiel ist ja eigentlich die Heldenreise der Larissa Marold 2014 in Ich bin ein Star, holt mich hier raus, die ja wirklich, wirklich in jede Prüfung reingewählt wurde, aber alles durchgemacht hat. Und dann macht Mola Alibdesi mit ihr eine Prüfung und bricht sofort ab. Und dann war sie der Star, weil sie gesagt hat, ey, ich werde seit 5 Tagen von euch allen gedemütigt. Aber ich, sozusagen im bildlichen Sinne, ich fress die Scheiße für euch. Ich bin der Entertainment-Star. Und der macht ja gar nichts.
Okay. Ganz kurz, das ist jetzt dann wirklich der Abschluss. Es gab in der letzten Podcast-Folge, in der wir über Promis unter Palmen diskutiert haben, wurde von dir und auch von Veit der Wunsch geäußert, dass es praktisch so eine Art Format geben sollte, dass die Ereignisse dann nochmal kommentiert im Nachhinein, um dann zum Beispiel auch gerade so jemanden wie Markus, der ja in der zweiten Staffel dann diesen Eklat ausgelöst hat, diesen Homophobie-Eklat, um den nochmal einzuordnen und den auch vielleicht von außen wie so ein Korrektiv zurechtzuweisen. Jetzt hat man ja sozusagen gewisserweise eine Maßnahme ergriffen, die dem Rechnung trägt, was ihr so gefordert habt, nämlich eine Late-Night-Show, die direkt im Anschluss gesendet wurde, unter anderem auch mit Jochen Bendel.
Ja, aber bei Jochen Bendel schlafen die inzwischen ja auch die Füße ein.
Das wäre jetzt sozusagen meine Frage gewesen, meine abschließende Frage an dich. Fandest du das einen guten Rahmen? Fandest du sozusagen das, was du gefordert hast, damit eingelöst mit diesem Format, irgendwie gewisse Dinge nochmal zu kommentieren? Oder war dir diese Late Night nicht geeignet genug strukturiert, um sozusagen deine Forderung einzulösen?
Es funktioniert ja, wie gesagt, nicht. Also beziehungsweise es hat ja auch das Mutterformat nicht funktioniert. Anders ist es ja beim
Jingle. Rein inhaltlich gesehen, das vielleicht auch unabhängig von den Quoten.
Ich sehe es ja beim Dschungel tatsächlich, dass wir hatten es dieses Jahr, dass der Dschungel ja um 22.20 Uhr meistens zu Ende war. Und dann waren da trotzdem noch 1,8 Millionen Leute im Schnitt dran und haben bis 23.50 Uhr teilweise diese Laberei angeguckt, was mir gezeigt hat, ja, ganz schlecht ist das Format mit Olivia Jones und Angela Fingererben ja nicht gewesen und bei Jochen Bendel. Ja, ich habe so immer das Gefühl, bei Sat.1, egal was du machst, das wird immer das gleiche Schild, also irgendwie, du nimmst das gleiche Studio und packst da ein neues Logo drauf und es ist irgendwie so nicht so geil wie bei RTL, obwohl ja auch Endemold Sachen für RTL 2 produziert. Also als Club der guten Laune lief zeitgleich auch Kampf der Reality Stars und da fragt man sich dann auch, warum ist die eine Sendung so beschissen und die andere aber so lustig?
Okay. Na, ich hatte jetzt zum Beispiel gedacht, gerade wenn auch so diese Eskalation mit dem Chico war, dass das dann zum Beispiel etwas ist, wo dann vielleicht jemand wie Jochen Bendel dann auch einen gewissen Kommentar irgendwie geben kann im Nachhinein, nochmal eine Einschätzung darauf, das dann nochmal bespricht. Vielleicht
ja, aber das war, es war doch zäh, das haben wir doch schon gesagt, dass die Spiele alleine eine Stunde dauern. Und dann sollst du ja noch eine Stunde reinziehen, wie Jochen Bendel irgendwie nach zwei Werbepausen darauf geht, weil sie natürlich alle wie es ja auch schon Klaas das mal so ein bisschen gesagt hat, weil du ja natürlich immer so einen Peak aufbauen willst, so Late-Night-mäßig, obwohl du dir im Streaming 1000 Sachen währenddessen angucken kannst, sind ja auch so Formate, auch Late-Night Berlin war ja zuletzt auch so aufgebaut.
Okay, also ich merke, du bist da in dem Zusammenhang nicht wirklich zufriedengestellt. Allerletzte Frage. Glaubst du daran, dass Promis unter Palmen jetzt dann im nächsten Jahr nochmal fortgesetzt wird? Glaubst du, dass das alles trotz dieser, sagen wir mal, durchwachsenen Quotenausbeute, dass das reicht, um das Format nochmal zu verlängern?
Ja, für Join, weil es ist natürlich wieder ein riesengroßer Join-Erfolg gewesen und man wird sich das wieder irgendwie schön rechnen für Join. Wird das vielleicht auch, ja, vorab lief es ja schon bei Join, vielleicht wird man das ja wieder mal länger vorab bei Join laufen lassen. Aber also fürs lineare Fernsehen, ich glaube nicht, aber vielleicht schafft es ja Sat.1 irgendwann mal seinen Durchschnittsmarktanteil auf 2% in der werberelevanten Zielgruppe zu verringern. Dann wäre es natürlich auch wieder ein Erfolg. Genau.
Ja.
Ist ein bisschen Häme bei mir ein bisschen dabei, aber es ist halt einfach, das Sat.1-Programm wirkt halt irgendwie so mutlos, so irgendwie, machen wir es seit 20 Jahren, warum sollen wir irgendwas dran ändern?
Also diese Befürchtung, dass da zu wenig Innovation drinsteckt, indem man einfach sagt, wir führen Promis unter Palmen nochmal fort, darin siehst du dich bestätigt und hättest dir eher gewünscht, dass neue Formatideen ausgetestet worden wären an der Stelle.
Man hat ja noch nicht mal Geld für einen neuen Big Brother Container.
Das Ding sieht ja wirklich aus wie der letzte Rotz.
Also es sieht wirklich scheiße aus.
Das wird ja die interessante Frage sein, ob die jetzt die nächste Promi Big Brother Staffel, die dann ja im Herbst starten müsste oder im Winter, wieder aus dem Container senden werden. Ne? Das wird für Reality-Fans interessante Frage.
Ja.
Okay. Lassen wir uns auch davon überraschen. Fabian, es war sehr interessant, mit dir ein bisschen zu fachsimpeln.
Das ist doch schön.
Das war die erste Folge, die ich von Quotenmeter FM moderieren durfte. Als langjähriger Hörer des Podcasts war es mir eine große Freude, eine große Ehre. Es war auch ein Experiment. Ich glaube, die Folge ist ziemlich lang geraten. Wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben eure Aufmerksamkeitsspanne nicht zu sehr überspannt und hoffen trotzdem, dass wir euch ein paar interessante Anstöße mit unserer Diskussion geliefert haben, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen lang war. Und wünschen euch weiter viel Spaß im Reality-TV mit diversen Formaten, die ihr sozusagen nie abebben, wo eigentlich auf den Streaming-Plattformen immer irgendwie genug vorhanden ist, um Sachen zu streamen. Und verabschieden uns bis nächste Woche mit einem anderen Thema, wo Fabian wahrscheinlich jetzt noch keine Auskunft zu geben kann, welches das sein wird, oder?
Genau, wir hören uns nächste Woche.
Bis dann, ciao.